Wer für 5 Jahre ins Gefängnis geschickt wird, hat in der Regel üble Gewalttaten begangen. Raubüberfall, schwere Körperverletzung, Vergewaltigung und dergleichen. Und wer einen Fußgänger auf dem Zebrastreifen totfährt oder seine Firma um ein paar Millionen Euro erleichtert, muss schon ziemlich Pech haben, um mit einer empfindlichen Haftstrafe belegt zu werden. Dass aber einer für reine Meinungsdelikte so lange aus dem Verkehr gezogen wird, kommt in einem Rechtsstaat eigentlich nicht vor. Nun sagen Sie bitte nicht, so etwas gibt es bei uns nicht, 5 Jahre Haft für Verbalexzesse für ein gleichsam unkörperliches Delikt. Denn der deutsche Staatsangehörige Ernst Zündel aus Kanada, ein Judenhasser und notorischer Auschwitz-Leugner, wurde im Februar 2007 vom Landgericht Mannheim zu eben dieser Strafe verurteilt, wegen fortgesetzter Volksverhetzung. Dass die Richter bis an die Grenze dessen gingen, was ihnen auszuteilen erlaubt ist, fand allgemeinen Beifall. Höchststrafe was sonst, brachte ein Pressekommentar das deutsche Rechtsgefühl auf den Punkt. Weil der Bundesgerichtshof Zündels Revision verwarf, ist das Urteil gegen ihn rechtskräftig. Seine Verfassungsbeschwerde wurde erst gar nicht zur Entscheidung angenommen, denn das Problem der Volksverhetzung ist in Karlsruhe längst durchgepaukt. Zum Beispiel im Fall des Deutsch-Amerikaners Gary Lauck, der 1996 vor dem Landgericht Hamburg 4 Jahre kassierte und diese Strafe bis zum letzten Tag absaß. Genau dies blüht nun auch dem 68-jährigen Ernst Zündel. Zu der Homepage, die er 1994 einrichtete, führt von der deutschen Ausgabe der Enzyklopädie Wikipedia kein Link. Aus Rechtsgründen, heißt es. Indes wird Zündels Seite ein übles, monomanisches Sammelsurium, das von einem traurigen Lebenswerk kündet, legal von den USA aus ins Netz gestellt. Das bestätigt einmal mehr, es gibt kein deutsches Internet, für das man die bösen Seiten des World Wide Web sperren könnte. Vielen ist das ein öffentliches Ärgernis, doch es sollte besser zu denken geben. Schließlich sind die Vereinigten Staaten eine altehrwürdige Demokratie. Umso schlimmer höre ich manch einen dazwischenfahren. Diese rechtsradikalen Sektierer können alles denken und fast alles sagen. Soll man da Krokodilstränen vergießen, nur weil sie einmal zur Verantwortung gezogen werden? Und überhaupt die Amerikaner, haben die nicht, da sie Leute wie Zündel gewähren lassen, ein gestörtes Verhältnis zum Minderheitenschutz? Mag sein, es könnte aber auch sein, dass die Deutschen ein gestörtes Verhältnis zur Meinungsfreiheit haben. Jedenfalls steht, wenn zwei Rechtsordnungen kollidieren, die Vernunft beider in Frage. Gerade das macht ja den Reiz und den Erkenntnisgewinn des Rechtsvergleichs aus. Die Meinungsfreiheit ist für die Demokratie schlechthin konstituierend, urteilte das Bundesverfassungsgericht in einer Leitentscheidung aus dem Jahr 1958. Denn sie ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Die Meinungsfreiheit ist gewissermaßen, so die deutschen Verfassungsrichter in Anlehnung an ihre amerikanischen Kollegen, das Grundmuster, die unverzichtbare Bedingung für nahezu jede andere Form der Freiheit. Das Verfassungsgericht hat sich um die Meinungsfreiheit verdient gemacht und dafür zuweilen heftig Prügel bezogen. Erinnert sei nur an seine Korrektur der Strafurteile gegen die Aussage, Soldaten sind Mörder. Doch das Strafrecht gegen die sogenannte Auschwitz-Lüge hat man in Karlsruhe bislang abgesegnet. In der Leugnung des Völkermords an den Juden verbinde sich die Behauptung erwiesen falscher Tatsachen zwar untrennbar mit einer politischen Meinungsäußerung, diese müsse aber regelmäßig hinter dem Persönlichkeitsrecht der Geschmähten zurücktreten, sozusagen als Meinungsäußerung zweiter Klasse. Diese Abwägung trifft sich mit dem verständlichen Bedürfnis, den Antisemitismus schon im Keim zu ersticken und Kränkungen der Nazi-Opfer zu bestrafen. Doch spätestens mit dem Verbot, den Völkermord zu verharmlosen, ist man über den herkömmlichen Schutz der persönlichen Ehre hinausgegangen. Und die vorerst letzte Verschärfung des Volksverhetzungsparagraphen spricht nicht einmal mehr vom Völkermord, sondern nur noch von der NS-Herrschaft als solcher, die niemand billigen, verherrlichen oder rechtfertigen darf. In den USA hätten vergleichbare Strafgesetze keine Chance. Wer wissen will, warum das so ist, muss sich einmal fernab der Aufgeregtheiten um diesen oder jenen Fall auf die amerikanische Rechtskultur einlassen. Zwischen Meinungsfreiheit und Freedom of Speech liegen Welten, die zu entdecken sich lohnt. Congress shall make no law abridging the freedom of speech, heißt es im First Amendment, dem ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung von 1787. Der Kongress soll kein Gesetz verabschieden, das die Freiheit der Rede verkürzt. Diese Ergänzung, Bestandteil der Bill of Rights von 1791, speiste sich ursprünglich aus dem Misstrauen gegen eine übermächtige Zentralgewalt. Neben der Redefreiheit sorgte man sich etwa um die ungestörte Religionsausübung, die Presse- und Versammlungsfreiheit und das Petitionsrecht. Der Supreme Court, 1790 als oberstes Verfassungsgericht eingesetzt, erklärte lange Zeit, die Bill of Rights sei ausschließlich für den Zentralstaat bindend. Dann aber, seit 1925, setzte sich die Auffassung durch, dass die Grundrechte alle staatliche Gewalt verpflichten, also auch die der Bundesstaaten. Während die Redefreiheit in den Anfängen des Supreme Court kaum eine Rolle spielte, änderte sich dies im 20. Jahrhundert gründlich. Seit 1917, dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg, als ein Gesetz gegen Spione auch antimilitaristische Agitation unter Strafe stellte, wurde das Verfassungsgericht mit einer Vielzahl einschlägiger Fälle konfrontiert. Damals tendierte das Gericht dahin, dem Staat, der angesichts pazifistischer oder sozialistischer Parolen Unruhe und Ungehorsam fürchtete, vorbeugende Eingriffe in die Redefreiheit durchgehen zu lassen, zumal in Kriegszeiten. Aber schon in den Dissenting Votes, die einzelne Richter gegen die Argumente ihrer Mehrheitskollegen schrieben, deutete sich ein neues Verständnis der individuellen Freiheit an. Berühmt ist ein Votum des Richters Oliver Wendell Holmes, der 1919 erklärte: Im Laufe der Zeit sind schon viele Glaubensüberzeugungen ins Wanken geraten. Daher sollten die Leute statt an ihre eigenen Überzeugungen besser daran glauben, argumentierte Holmes, dass das Beste, was man sich für das Gemeinwohl wünschen kann, eher durch den freien Austausch von Ideen erreicht wird. Liberale wie Holmes vertrauen auf die Kraft des ungehemmten politischen Wettbewerbs. Was sich zuerst in abweichenden Meinungen artikulierte, wurde später in richtungsweisenden Fällen zu einer Sache von Mehrheiten. Der Supreme Court vollzog allmählich einen Perspektivwechsel. Nach der von Regierung und Parlament definierten öffentlichen Ordnung kam mit der individuellen Freiheit die ungehinderte öffentliche Kommunikation in den Blick. Die Mehrheiten waren hauchdünn, oft genug standen 5 Liberale gegen 4 Konservative. Und Free Speech wurde nicht schlechthin über alles gesetzt. Aber für den Kernbereich der Redefreiheit, für die Diskussion politischer Fragen, gilt eine Regel, die das Gericht 1964 so formulierte: Die Debatte über öffentliche Angelegenheiten solle unbehindert, robust und weit offen sein. Im Laufe der Zeit wurde der Schutzbereich der Redefreiheit deutlich erweitert. Heute gilt sie vielen als das Kennzeichen amerikanischer Bürgerrechte. Ein radikales Verständnis von Freiheit, das jeden Einzelnen vor staatlicher Bevormundung schützt, das also die Bürgerrechte für alle ernst nimmt, hat weitreichende politische Konsequenzen. Unter dem Schutz der Verfassung stehen nicht nur Rassisten des Ku Klux Klan, Antisemiten oder Neonazis, sondern auch Gegner des Vietnamkriegs, Anarchisten oder gar Antipatrioten, die das heilige Sternenbanner verbrennen. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum US-Behörden nicht kurzerhand Auschwitz-Leugner ausliefern oder unerwünschte Inhalte aus dem Internet verbannen. Dies geschieht nicht etwa aus Ignoranz dem alten Europa gegenüber. Auch in den USA diskutiert man seit Jahren über Hate Speech, gelangt aber zu anderen Ergebnissen. Während man in Deutschland Meinungsdelikte statuiert, die bereits eine abstrakte Störung des öffentlichen Friedens bestrafen, wird in den USA gefragt, ob von anstößiger Propaganda konkrete Gefahren ausgehen. Dabei spielt der sogenannte Clear and Present Danger Test eine zentrale Rolle. Er wurde vom Supreme Court schon 1919 kreiert, doch erst im Zuge einer 50 Jahre währenden Debatte auch wirklich angewandt. Für den Grad der Gefährlichkeit einer öffentlichen Rede wurden zunehmend strenge Maßstäbe angelegt. Genügte zunächst eine Bad Tendency, eine bloß abstrakt schädliche Tendenz, forderte der Clear and Present Danger Test die Feststellung einer konkreten Gefahr. Schließlich 1969 spitzte das Gericht den Gedanken zu und verlangte ein Direct Incitement, also eine direkte Anstiftung, die geeignet ist, unmittelbar ungesetzliches Verhalten hervorzurufen. Nach den heute etablierten Standards werden verbale Attacken daraufhin geprüft, ob sie im jeweiligen Handlungsumfeld wirklich geeignet sind, die konkrete Gefahr eines ungesetzlichen Verhaltens heraufzubeschwören. Erst regelrechte Brandreden dürfen sanktioniert werden. Erst wenn ein so definierter Bruch des Friedens vorliegt, urteilt der Supreme Court, dürfen Polizei und Justiz gegen Hassprediger einschreiten. Der Vorteil dieser Grenzziehung für Freedom of Speech ist ebenso offensichtlich wie der Nachteil für die Opfer von Hate Speech. Ihnen wird viel zugemutet. Was in deutschen Ohren so herzlos klingt, ist nach amerikanischem Rechtsverständnis nichts anderes als ein wohldurchdachtes demokratisches Kalkül. Um des Gemeinwohls der offenen Gesellschaft willen soll sich die Redefreiheit aller möglichst ungehindert entfalten. Nur im Notfall darf der Staat eingreifen. Es ist klar, dass nach diesen Kriterien die sogenannte Auschwitz-Lüge, das Leugnen des Verfolgungsschicksals der ermordeten Juden, keine konkrete Gefahr darstellt und durch die Redefreiheit geschützt ist. Über die Freiheit, das politische Klima zu vergiften, mag man sich empören, sollte freilich eines bedenken. Jeder Idee wohnt etwas von materieller Gewalt inne. Sie kann einschlagen und zünden, sie mag andere zu etwas bewegen. Die überzeugende, die verführerische Kraft der öffentlichen Rede sollte niemand unterschätzen. Was aber folgt daraus? Die Forderung nach Staatsaufsicht und Gesinnungsparagraphen? Oder die Einsicht, dass Freiheit und Gleichheit ein politisches Risiko heraufbeschwören, das man nun einmal auf sich nehmen muss? Eine demokratische Gesellschaft lebt von der Bereitschaft, den öffentlichen Meinungskampf mit all seinen schrillen Tönen und Verstiegenheiten zu ertragen, ja mehr noch, sich daran mit einer gewissen Streitlust zu beteiligen. Dass Freiheit einen Preis hat, hört sich simpel an, doch vielleicht vergisst es sich in der Hitze der politischen Debatte. Auf der richtigen Seite stehen genügt nicht. Keine noch so gute Absicht des Minderheitenschutzes suspendiert von den Spielregeln der Demokratie. Kein noch so sympathischer Philosemitismus erübrigt die Frage nach den Bürgerrechten von Antisemiten. Keine noch so verständliche Ausländerfreundlichkeit macht die Debatte um die Freiheit von Rassisten überflüssig. Theorie und Praxis von Freedom of Speech bleiben eine Herausforderung, zumal für deutsche Verhältnisse, die geprägt sind von einer Melange aus demokratischer Beflissenheit und politischem Kleinmut. Kein Wunder, dass der deutschen Angst vor der Freiheit die Lebendigkeit des amerikanischen Individualismus verdächtig ist, mal als Indifferenz gegenüber Nazis, mal als Eigensinn gegenüber der Gesellschaft, mal als Anarchismus in Staatsangelegenheiten, mal als Fetisch der Freiheit schlechthin. Amerika, Inbegriff des westlichen Verfassungsstaats und der Moderne, provoziert seit jeher Ressentiments. Es weckt zuweilen aber auch eine Faszination, die Goethe im Gedicht den Vereinigten Staaten ausrufen ließ: Amerika, du hast es besser. Von wegen besser, höre ich sagen. Nun gut, man mag ja erleichtert sein darüber, dass uns der American Way of Speech bislang erspart blieb. Man kann die deutsche Meinungsfreiheit verteidigen, weil man sich und anderen, vorsichtshalber und mit Blick auf die Nazi-Verbrechen, nur die kleine Freiheit zumuten will. Man soll aber nicht vergessen zu fragen, welche denn auf lange Sicht den Vorzug verdient, die auf den Staat oder die auf das Individuum bezogene Freiheit. Diese Debatte wäre eine Sache der Selbstaufklärung. Wenn nur die Befürworter der deutschen Rechtslage ein bisschen bescheidener, ein klein wenig zerknirschter auftreten. Wenn sie nur verstünden, dass Haftstrafen für Kommunikationsdelikte in einer Demokratie nicht üblich sind. Wenn sie nur ihr furchtbar gutes Gewissen einen Augenblick irritieren ließen. Wenn sie nur mit einem Wort Problembewusstsein an den Tag legten. Dann könnten Paragraphen wie der gegen Volksverhetzung wenigstens als Verkürzung der Meinungsfreiheit erkannt werden. Als notwendiges Übel, das man vielleicht in Kauf nimmt, aber auf keinen Fall, wie hierzulande inzwischen üblich, als Errungenschaft der Vergangenheitsbewältigung ausgibt. Ich kann mir einfach nicht helfen. Wo man nicht etwa auf die Freiheit stolz ist, sondern auf ihre Einschränkung, da stimmt etwas nicht. Wo man nicht zuerst die Diskussion, sondern das Strafgesetz verschärft, da ist etwas faul. Zweifellos, das Geschwafel gewisser Leute ist ein öffentliches Ärgernis. Es verleitet dazu, ihnen das Maul stopfen zu lassen. Es verführt dazu, nach dem autoritären Staat zu rufen. Wer dem nachgibt, ahnt gar nicht, welche Selbstheilungskräfte eine Demokratie aufbieten kann, solange nicht drohende Gewalt jede Diskussion unmöglich macht. Richter Louis Brandeis schrieb 1927: "The remedy to be applied is more speech, not enforced silence." Mehr Redefreiheit, nicht erzwungenes Schweigen. Das ist der Stachel, den das amerikanische Verfassungsdenken für uns bereithält.